So, jetzt hier nochmal willkommen. Ja, das Eigenartige an diesem Text, also mir geht es so, es ist natürlich auch stark der Interpretation geschuldet, aber es ist für mich einer der merkwürdigsten, berührendsten, einsamsten Texte überhaupt in der Dramatik, nicht nur bei Shakespeare. Ich beginne mit Daniela Strigel. Warum die wir nicht Könige sind und nicht dieses Problem haben, zumindest das der Schlachten nicht, berührt uns dieser Text noch heute so?
Naja, ich glaube, weil eben genau das Königtum hier suspendiert ist, weil der Text ja darauf abzielt, dieser Monolog zielt ja darauf ab, zu zeigen, dass der König eben auch einfach nur ein Mensch ist. Und es ist eine dieser vielen Peripetien, wo halt das Drama kippt, wo der König sich verlassen fühlt. Und gibt es natürlich in Shakespeare-Stücken wie Sand am Meer, hat mit Verrat zu tun. Und das ist natürlich eine Situation, die das Königtum reduziert auf den von Freunden und Verbündeten und vermeintlichen Verbündeten Verlassenen. Und das Zweite ist natürlich ein Memento Mori, also the hollow crown, die hohle Krone. Jetzt habe ich eine Frage, von wem ist die Übersetzung?
Das ist eine Mischung aus Krasnick und Frank Günther, mehr Krasnick, ich gestehe es.
Das steht nämlich nirgends. Ich finde die gut. Also ich kenne die Wieland-Übersetzung, die relativ nahe am Heute ist, aber hier natürlich, also Tschüss König kommt bei Wieland nicht vor, finde ich gut.
Daran bin ich schuld, ja.
Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Aber ich finde eben das Bild auch, das ist hier auch so schön umgesetzt, dieses absolute Alleinsein in dem Moment und die Gewissheit der Endlichkeit, nicht nur der Macht, sondern des Lebens. Und die vielen ermordeten Könige, die hier aufgezählt werden. Unlängst habe ich eine Studie, von einer Studie gelesen, dass die römischen Kaiser bis hin zum Ende von Byzanz, also im 15. Jahrhundert, 2/3 der römischen Kaiser wurden ermordet. Das ist ganz schön viel. Also das war das Kaisertum und das Königtum war eigentlich ein ziemlich riskanter Job.
So kann man es sagen. Franz, du hast ja, einer deiner letzten großartigen Bücher heißt Fortuna. Also Fortune scheint man ja nicht zwangsläufig zu machen als König. Warum sollte sich das jemand, wenn es nicht qua Geburt eintritt, das heute antun? Muss man da nicht gleich gefährliche Gestalten erwarten?
Also ich finde, warum einem diese Könige nach wie vor so interessieren, zunächst muss man mal skeptisch einschränken und daran erinnern, dass wir heute nicht mehr die Macht denken müssen als Königsmacht, sondern wir müssen sehen, dass Macht Züge angenommen hat der größten Verinnerlichung, also an uns selber. Wir sind sozusagen ein Gespinst aus Macht, die wir nicht haben. Also wir halten uns für frei und sind auf geschickte Weise von Mächten gelenkt. Das führt sehr schnell zur Verschwörungstheorie. Das Zweite, deswegen sind die auch so populär, weil etwas Wahres dran ist, nicht? Das Zweite an diesen Königen ist etwas, was ich respektlos Katzenjammer nennen möchte, nicht? Der großen Katzenjammer, den ärgsten Katzenjammer hat bekanntlich Macbeth, nicht? Der dann am Ende, also die Gattin ist gestorben, nicht?
Die Königin ist tot.
Ja. Muss das sein, dass sie stirbt? Nicht? Sie hätte ja noch ein bisschen länger, sagt er. Aber eigentlich bleibt einem nichts anderes übrig, als anzuerkennen, das Leben ist wie eine Candle in the Light. Da kommt diese berühmte Candle-Geschichte her. Nicht? Vergeht wie nichts. Das Leben ist wie ein schlechter Schauspieler, der über die Bühne knirscht. Da kommt das Königsspielen dazu. Ne? Dass das eine Sache ist, die, wie mit Recht hier gesagt wurde, Menschen, nicht? Die kommen als Könige vor allem als Schauspieler hinauf. Nicht? Sie müssen spielen. Nicht? Und im Heinrich IV. Spielt der Prinz Heinrich tatsächlich. Er spielt seinen Vater, glaube ich, nicht? Und Falstaff spielt im Wald, wo sie nicht als Könige, sondern als räuberische Individuen ein Bohemleben führen, nicht? Spielen sie einander die Rollen vor, die sie eigentlich hätten haben müssen oder sollen, die konventionellen Rollen. Also, und wir wissen, bei Hamlet wird auch ganz schön Theater gespielt, nicht? Also das Spielerische praktisch, nicht?
Das ist ja das, was, das hat mich jetzt in der Beschäftigung nochmal sehr interessiert, da möchte ich dann Ernie Mangold auch noch eine Frage stellen, dass tatsächlich auch bei Shakespeare und dann viel, viel später bei Bernhard, von dem wir auch was hören, der königliche Schauspieler, der schauspielerische König, dieses Paradox, ein armer Hund und doch ein König, weil er wirkt wie ein König, eine große Rolle spielt. Vielleicht noch Daniela Striegel zum Katzenjammer, wunderbares Wort, eine Frage. Wenn wir jetzt sozusagen nicht von den Kunstkönigen ausgehen, sondern von den weniger künstlerischen Königen unserer alltäglichen Politik oder auch der Politiker, wie sie in den letzten Jahrhunderten oder im letzten dargestellt wurden in der Literatur, dann ist ja der Jammer oder das ehrliche Zugeben, mir geht's nicht gut, nicht sehr opportun. Würde denn jemand heute, oder gibt es zum Beispiel in der Literatur, der einfach sagt, es ist schlecht, mir geht es schlecht, das steht, um dieses Land steht es schlecht, würde der ankommen? Wir tun doch alle eher das Gegenteil.
Ja, ich überlege, mir fällt jetzt eigentlich nur Matthias Strolz ein, der war einer der Politiker, die über ihre Befindlichkeit öffentlich gesprochen haben. Nun hatte der nicht Macht in Österreich, aber doch eine gewisse Ausstrahlung. Und ich erinnere mich, dass man am Anfang eigentlich nur gelacht hat. Und irgendwann hat sich der aber doch damit Respekt verschafft. Also ich glaube, also das Authentische, auch in dieser Szene, also der Machtmensch, der Politiker und auch Richard II. Ist nicht so ein Schurke wie Richard III., aber er ist natürlich einer, der auch Leute auf dem Gewissen hat. Und wenn der zu einem Punkt kommt, wo er sich auch seine eigene Ohnmacht eingesteht, dann ist das in der heutigen Politik, wo so viel von Spin-Doktoren vorgegeben ist und wo man so viel schlechte Schauspielerei merkt, ist das durchaus ein Gewinn.
Also der beste Schauspieler ist ja Richard III. Gewesen, nicht? Und da gibt es die berühmte Szene, die sich heute in dieser Politik ununterbrochen auch wiederholt, wo die Bürger von London den Mörder bitten, der alle umgebracht hat, damit er König wird, er möge doch König werden, nicht? Also die dümmsten Kälber wählen sich ihre Schlechter selber, sagt
er. Er ziert sich ja, nicht?
Brecht, ja. Und er entzieht sich und sagt, nein, ich diene der Frömmigkeit. Nicht? Allerdings, man muss anmerken, Willy Brandt zum Beispiel war depressiv. Nicht? Er war effektiv depressiv. Das hing mit Teilen der Lebensgeschichte zusammen, aber das hing auch mit dieser Politik zusammen, die eine Politik des manischen Aufschwungs war. Nicht? Und wer sich in die Manien einlässt, gerät in gefährliche Situationen. Und für unsere Frage ist interessant, wie haben die Leute auf die Depression von ihm reagiert? Seine unmittelbare Umgebung und so weiter. Ohne Zweifel hat Willy Brandt zwei Söhne, die ans Geniale reichen, nicht? Der eine ist Historiker und der andere ist einer der berühmtesten Schauspieler. Also innerfamiliär hat er nicht den Schaden angerichtet. Aber wenn man Brandt, Matthias Brandt spielen sieht, dann weiß man, der arbeitet mit Depression, also mit Montagen von depressiven Verstimmungen, nicht? Und Historiker tun das sowieso, nicht?
Es ist interessant, dass du das sagst, denn es sitzt jemand in dem Raum, und zwar der Schauspieler, der König Johann spielen wird, der öfter mit Matthias Brandt auch auf der Bühne gestanden ist oder ihn kennt. Bei König Johann gibt es ja wirklich ein unbekanntes Stück, das, was du erwähnt hast und auch sie, diese Maskerade, also wie wirke ich jetzt gerade in dem Moment, und da gibt es was ganz Verrücktes, nämlich nicht nur die Maske der Frömmigkeit oder ich will ja nicht, sondern die Maske der Vernunft, ja, beziehungsweise der junge Held, der König Johann berät, ist durch und durch vernünftig, und das passt nicht in seine Zeit. Und daraus entsteht eine unglaubliche Dramatik.
Ja. Also da fällt mir jetzt ein Königinnendrama ein, nämlich Schillers Maria Stuart. Da geht es ja auch um die Elisabeth ist ja auch eine, die eben nicht authentisch sein kann. Und diese Vernunft, die vernünftige Entscheidung, sich selber abverlangt und deswegen lange zu keiner Entscheidung kommt. Und es ist ganz klar, dass das Herz Schillers für die Maria Stuart schlägt, die schwach ist, aber eben leidenschaftlich. Und die dann eben auch, wie manche Shakespeare'sche Könige, am Schluss ihre Schuld einsieht und sozusagen moralisch wächst. Aber diese Vernunft ist natürlich etwas, was mit der Königrolle zu tun hat und was nicht die Frauenrolle aus der Sicht von Schiller, wo sich die nicht damit der König, dem Anspruch des Königlichen verträgt. Nicht, weil der Frau natürlich die Emotion zugeschrieben wird.
Das ist die beste Brücke, die man sich denken kann für unseren zweiten Film, der weiteres Benzin in die Diskussion gießen wird und sich mit einem sehr weiblichen Aspekt des Königlichen beschäftigt. Ich hüpfe zu dir, Franz, damit man die Ernie besser sieht.